Ja, und deine Güte siehst um uns her wie ein grenzenloses Meer. Wir dürfen in dieser Zeit des Gottesdienstes eintauchen in dieses, dein Meer deiner Gegenwart. Wir dürfen uns ganz bewusst diese Zeit nehmen und auf dich schauen, den Ewigen. Und obwohl du der Unsichtbare bist, dürfen wir schauen mit Augen des Glaubens auf den, der gegenwärtig ist. Ich danke dir dafür, dass wir hörend sein dürfen. Auch an diesem Morgen, als deine Kinder, kommen wir hörend zu dir. Wir wollen dich bitten um dein Reden in unsere Herzen hinein. Herr, hilf, dass alles, was uns ablenken will, diesen Moment schweigen muss. Sprich du, wir deine Kinder, wir wollen hören. Amen. Vielen Dank euch für das Singen von solch tiefgründigen Gebeten. Schön, dass wir als Gemeinde damit hineingenommen werden in ja, einen tiefen Ausdruck unseres Glaubens. Uiuiui. Heike hatte das gerade schon so ein Stück weit erwähnt. Wir haben immer mal wieder Beschallung um uns herum. Beim Einkaufen, manchmal dieses Gedudel aus den Lautsprechern, manchmal irgendwie Dauerbeschallung aus dem Radio oder der Lärm der Kinder, der Lärm der Senioren aus dem Altenheim um uns herum oder wo auch immer du gerade mit deiner Lebenssituation bist. Es gibt ganz viel, das laut ist in unserer Welt. Ganz viel, das uns bremst und stört. Aber es gibt auch Musik, die uns in die Nähe Gottes führt. Das ist spannend, wenn wir in der Bibel lesen und es gibt verschiedene Stellen, in denen gerade da Musik als etwas ganz Besonderes gesehen wird, die uns in einen Raum führt, in einen bildlichen Raum, in dem wir Gott begegnen. So kann Musik beides sein. Sie kann uns eine Dauerbeschallung sein, sie kann uns abhalten, die Nähe Gottes zu suchen. Sie kann aber auch ganz bewusst dafür verwendet werden, um Gott zu suchen. Und so ist nicht die Musik an sich das Schlechte, sondern die Art und Weise, wie sie verwendet wird. So denke ich und hoffe ich, dass wir hier mit unseren Liedern, die wir singen, diese Lieder auch gebrauchen, um die Nähe Gottes zu suchen. Heute möchte ich in der Predigt starten mit einer Predigtreihe. Ihr seht das schon auf dem Eingangsbild. Eine Predigtreihe zum Thema Gemeinde gestalten mit drei grundlegenden Begriffen, wie wir sie in der Bibel finden: Glaube, Hoffnung und Liebe. Drei Begriffe, die uns ganz viel sagen und die uns ganz viel bedeuten, auch als Christen. Und ich möchte so ein Stück weit in einer Einleitung, noch bevor es richtig losgeht mit dem Thema Glauben, so ein Stück weit dahin führen, wie komme ich denn überhaupt dazu? Denn dieses ganze Thema ist entstanden auf der Klausurtagung der Gemeindeleitung, die wir Anfang des Jahres, Anfang Januar hatten. Zur Klausurtagung haben wir uns die Frage gestellt, wie werden wir noch mehr zu einer einladenden Gemeinde, in der man sich willkommen und wohlfühlt und im Glauben an Jesus Christus wächst. Mit dieser Frage haben wir uns beschäftigt und das auf unterschiedliche Art und Weise, weil wir haben uns Gedanken dazu gemacht, was heißt denn willkommen und wohlfühlen? Was heißt eine einladende Gemeinde zu sein? Ist einladend gleichbedeutend mit immer nur die anderen sehen? Ist willkommen immer nur der andere Oder bin auch ich es? Bin ich willkommen? Fühle ich mich wohl? Als langjähriges Gemeindemitglied? Als langjähriger Besucher? Oder als der, der zum ersten Mal hier reinkommt? Als Gemeinde haben wir ein wunderbares Spektrum und eine unglaubliche Breite, die uns hier bewegt und mitnimmt und begeistern darf. Wie werden wir noch mehr zu einer einladenden Gemeinde? Auf der Klausurtagung haben wir uns mit einem Blick in die Bibel beholfen an Apostelgeschichte 2, Vers 42, diesem grundlegenden Vers. Wie ist Gemeinde vom Grundsatz, vom ersten Mal auf, aufgebaut? Apostelgeschichte 2, 42 nimmt uns hinein mit: Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brotbrechen und im Gebet. Wir sehen hier vier zentrale Elemente, die diese Gemeinde ausgemacht hat. Die Lehre der Apostel, die Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Gebet. Das ist ein Stück weit das, was die DNA einer christlichen Kirche ausmachen sollte. Und in diesem Zuge haben wir uns dann auch weiter noch ein bisschen mehr mit dem Blick in die Bibel beschäftigt. Wo finden wir das denn umgesetzt auch in der neutestamentlichen Gemeinde? Und da haben wir dann den Gedanken gefasst, Gebet, dieses zentrale Element, das ist Ausdruck des Glaubens an Gott. Die Lehre der Apostel und das Brotbrechen, das ist Verkündigung der Hoffnung, die lebendig ist in den Menschen der Gemeinde. Und die Gemeinschaft, das ist gelebte Liebe. Das ist der Ort, an dem die Liebe Gottes spürbar wird und Menschen hineinkommen und merken, hey, da ist was anders. Und ihr seht es auch hier schon wieder. Diese drei zentralen Begriffe, mit der ich dann letztendlich auch die Predigtreihe überschrieben habe, ein bisschen fetter gedruckt. Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese vier Säulen der Gemeinde lassen sich also in diesen drei Schlagworten wiedergeben, in Glaube, Hoffnung und Liebe. Denn Glaube, der findet seinen Ausdruck im Gebet. Die Hoffnung, die findet ihren Ausdruck auch darin, dass sie nicht nur in mir ist und, oh ja, ich hoffe, ganz für mich alleine, nein, auch in der Verkündigung, auch in der Lehre der Apostel und zentral ebenfalls im Brotbrechen. Denn was ist das Brotbrechen, das Abendmahl, anderes als die Verkündigung, dass unser Herr Jesus Christus gestorben ist, bis er wiederkommt? Dieser Herr ist gestorben für uns. Das zentrale Element der Verkündigung. Also nicht nur Verkündigung von vorne, von der Kanzel, sondern auch du, der du da sitzt, der verkündigt die Hoffnung, die in dir ist. Nicht nur dadurch, dass eine Predigt gehalten wird, nicht nur dadurch, dass wir Brot brechen, sondern auf vielfältige Art und Weise verkünden wir Hoffnung. Aber dazu zu einem anderen Teil irgendwann mal mehr. Und die Gemeinschaft, die gelebte Gemeinschaft, der Ausdruck der Liebe. Wie schön ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander sind. Wenn da die Liebe spürbar ist, so sagt es der Psalmenbeter. Natürlich Brüder meint Geschwister auch in unserem Sinne. Leute, die sich im Glauben zentral verbunden wissen. Brüder und Schwestern. Kinder Gottes. Diese Gemeinschaft, diese gelebte Gemeinschaft, die Ausdruck findet in der Liebe. Und das ist das übereinstimmende Zeugnis der Bibel an vielen, vielen Stellen. 1. Korinther 13, 13 drückt das so aus: Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Das ist das Zentrale des christlichen Miteinanders. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und aus diesem Grund dann eben eine Predigtserie, eben auch mit diesen Gedanken. Glaube, Hoffnung und Liebe. Wir wollen Gemeinde gestalten auf eine einladende Art und Weise, dass sich jeder willkommen und wohlfühlt und im Glauben wächst mit Glaube, Hoffnung und Liebe. Und in dieses Thema will ich gemeinsam mit euch hineinstarten und zunächst einmal ein wenig bildlich werden. So, jetzt nehmen wir ein bisschen schwarze Farbe raus aus dem Bild und ihr seht eine Kirche, ein Kirchengebäude, das mitten in einem Weinberg. Der Weinberg, er ist auch so ein zentrales Thema der Bibel. In Johannes 15, Vers 5 begegnet uns, dass Jesus spricht: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich, da könnt ihr nichts tun. Wenn wir Gemeinde sein wollen, wenn wir Gemeinde bauen wollen und sie gestalten wollen, dann brauchen wir dieses Zentrum unseres Glaubens. Wir brauchen diesen Jesus Christus mittendrin, denn wir sind die Reben. Er ist der Weinstock. Wir können nicht Gemeinde darstellen und gestalten frei nach unserer Schnauze. Es ist Jesus Christus, der Herr der Gemeinde ist und an dem sich letztendlich all das ausrichtet, was unser Denken, unser Wollen, unser Tun in einer Gemeinde ausdrückt. Ansonsten bleiben wir als Gemeinde und als Christen Trauben, die saft- und kraftlos sind, die leer sind, denen das Zentrale fehlt ihres Glaubens. Und so brauchen wir diesen Jesus Christus. Wenn man die Frage stellt, an was glaubst du, dann kann diese Frage auf vielfältige Art und Weise beantwortet werden. Wenn man diese Frage beispielsweise in der Fußgängerzone stellt, dann bekommt man die unterschiedlichsten Antworten. Eine Woche vor der Bundestagswahl, da bezieht sich das vielleicht auch auf das Ergebnis einer bestimmten Partei. Ich glaube, dass die und die Partei gewinnen wird. Dass diese Partei uns aus der Hoffnungslosigkeit unserer gegenwärtigen Zeit herausführen wird. Das mag gut sein, dass es solche Leute gibt. Und es gibt Leute, die hier ganz unterschiedliche Namen unterschiedlicher Parteien oder Menschen einsetzen. Oder aber diese Frage, an was glaubst du, bezieht sich auf den Erfolg von geplanten Dingen. Du hast dir etwas vorgenommen und du glaubst daran, dass dieser Erfolg auch eintritt. Das wird so geschehen. Das ist dein Glaube, deine Hoffnung, dein unbedingtes Festhalten. Oder aber es gibt vielleicht auch Menschen, die verstehen diese Frage in einem religiösen Sinne. Ich glaube an eine spirituelle Kraft, an fernöstliche Entspannungsübungen oder aber an einen der Abermillionen Götter, die es in unserer Welt gibt. Vielleicht gibt es sogar einen Teil der Menschen, die antworten: Ich glaube an den Gott der Bibel. Immerhin zählt sich laut Statistik fast 50% der Deutschen zu einer der christlichen Kirchen. Also da werde ich doch wohl mal davon ausgehen können, in einer Fußgängerzone, bei der Frage, was glaubst du, könnte fast jeder Zweite sagen: Ja, ich glaube an den Gott der Bibel. Aber, auch das wissen wir, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Ich glaube nicht, dass diese Antwort so oft kommen würde, dass jemand an den Gott der Bibel glaubt. Und selbst das wäre noch zu wenig. Du glaubst an den Gott der Bibel? Und was macht das aus? Ein herausfordernder Vers, der uns im Neuen Testament begegnet, ist Jakobus 2, Vers 19. Du glaubst, dass nur einer Gott ist, du tust recht daran. Die Teufel glauben es auch und zittern. Was nützt es dir als einer der Deutschen, dass du zu den 50% gehörst, die sich irgendwie zu einer christlichen Kirche dazuzählen, wenn dieser Glaube blutleer bleibt? Wenn dieser Glaube keinen Sinn hat. Glaube, der muss auf einem Fundament aufbauen. Der muss an diesem Weinstock Jesus Christus dranbleiben. Dieser Vers aus Jakobus 2, Vers 19 sagt mir, dass es noch nicht genug ist, einfach nur zu glauben. Zumindest, wenn der Glaube nur in der Theorie stecken bleibt. Der Schreiber des Jakobusbriefs betont hier, dass der Glaube sich auch im Praktischen zeigen muss. Es muss spürbar werden, es muss merkbar werden, auch für mich persönlich, dass der Glaube mehr ist als nur ein Gedanke. Der Glaube muss Frucht bringen in meinem Leben. Gerade in diesem Bild des Weinstocks ist das unumgänglich. Wenn wir die Reben sind an dem Weinstock Jesus Christus, dann können wir das eigentlich gar nicht verhindern, dass da Früchte entstehen. Jetzt ist nur die große Frage, was für Früchte entstehen? Sind es leere Früchte oder sind es Früchte voller Hoffnung, voller Saft und Kraft? Und das ist eine große Herausforderung. Einfach nur zu glauben reicht nicht. Der Glaube muss praktisch werden in meinem Leben und der Glaube muss sich ausdrücken auf vielfältige Art und Weise. Und ich glaube, das ist auch notwendig für diesen Gedanken, Gemeinde zu gestalten mit Glauben. Weil wenn in einer Kirche nur dran steht, sonntags 10 Uhr Gottesdienst und die Leute kommen dahin und merken, ja, nette Worte, nette Liedchen. Ich komme hier rein und gehe hier raus. Nichts hat sich verändert. Das ist sinnentleerter Glaube. Glaube verändert diese Welt. Jesus Christus spricht davon, dass Glaube so groß wie ein Senfkorn Berge versetzen kann. Und auch hier nicht einfach nur irgendein Glaube. Ja, es gibt Leute, die sind überzeugt von ihrer Geschäftsidee, die glauben daran und die versetzen Berge. Das ist interessant. Es gibt Leute, die versetzen Berge in einer weltlichen Hinsicht. Weil ihr Geschäftsmodell durch die Decke geht, sie ein Start-up-Unternehmen gründen, das zu einem Einhorn wird, also innerhalb des ersten Jahres schon über 1 Milliarde wert ist, diese Menschen gibt es. Und was ist der Gewinn, der am Ende dabei rauskommt? Das ist die große Frage, der wir uns hier auch im Glauben immer wieder stellen. Ich glaube, wenn wir von einer neutestamentlichen Gemeinde reden, in der der Glaube das zentrale Element ist, dann doch, weil dieser Glaube die Welt verändert. Dann doch, weil dieser Glaube die Menschen mitreißt und den Menschen sagt, du bist mehr als nur ein kleines Rädchen mitten in einer großen Maschinerie von 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt und du hast eine Bedeutung. Bist du dir deiner Bedeutung bewusst? Eine große Frage, der wir uns stellen dürfen, ist auch die Frage, wie buchstabiert man denn Glaube? In der ersten, zweiten Klasse, da lernt man das so ein bisschen, diese komischen Hieroglyphen zu deuten, die ein Wort ausmachen. Da würde man dann ganz schnell sagen, Glaube, ja, das fängt mit einem großen G an und hört mit einem E auf. Und ein paar andere Buchstaben dazwischen. In der ersten, zweiten Klasse lernt man das vielleicht auch noch. Hey, der Buchstabe, der ist ja auch noch in meinem Namen. Den kenne ich. Und so entstehen einige Verknüpfungen, die damit zusammenhängen. Das meine ich nicht. Wie buchstabiert man Glaube? Auf diese Frage hat John Wimber geantwortet. Er ist ein etwas charismatischerer Prediger gewesen des letzten Jahrhunderts. Er hat gesagt, Glaube buchstabiert mit R-I-S-I-K-O. Risiko. Glaube ist nicht, dass es mir gut geht, ich sicher auf meinem Plätzchen sitze und weiß, ich habe kein Problem. Glaube ist Risiko. Und warum das Ganze? Auch hier möchte ich ein weiteres Zitat mit anführen von einem Prediger ebenfalls des letzten Jahrhunderts, aber ein bisschen in eine andere Richtung. Wir haben nur ein einziges Leben. Ist dies verspielt, dann ist das in alle Ewigkeit verspielt. So der Pastor Wilhelm Busch. Er hat das Buch Jesus, unser Schicksal geschrieben. Das ist dem einen oder anderen vielleicht bekannt. Was ist der Sinn unseres Lebens? In der Bibel lesen wir davon, dass Gott uns als sein Ebenbild geschaffen hat. Als ein Gegenüber, mit dem er ganz bewusst auch in Gemeinschaft tritt. Das unterscheidet den Menschen grundsätzlich von einem Tier. Ein Tier, das lebt, um seinem Treiben nachzugehen. Das, was einfach diesem Tier vor die Schnauze kommt, das macht dieses Tier. Das frisst, das trinkt. Und was auch immer gerade ansteht, das macht dieses Tier. Der Mensch jedoch ist zu etwas anderem bestimmt. Er ist nicht dazu bestimmt, seinem Treiben nachzugehen, seinen Trieben. Der Mensch ist dazu bestimmt, zu leben. Aber was bedeutet Leben? Wenn wir nur eben dieses einzige Leben haben, dann lasst uns doch mal eine verrückte Annahme treffen. Tu mal so, als wärst du persönlich verantwortlich für dein Leben. Und für das, was du aus diesem deinem Leben machst. Und tu gleichzeitig auch so, als würde die Zeit vergehen und immer weniger werden. Das mag vielleicht eine verrückte Annahme sein, aber sie entspricht der Tatsache. Du bist verantwortlich für das, was du aus deinem Leben machst, und diese Zeit auf dieser Welt, sie ist begrenzt. Sie läuft ab und sie kommt nicht wieder. Wenn wir diese Zeit nun einfach verstreichen lassen und sagen, ach, das kann ich morgen auch noch erledigen. Der Glaube, ja, das ist schön, wenn ich nächste Woche wieder in den Gottesdienst komme. Alles bis dahin, diese paar Stündchen, diese eine Woche, die werden doch nicht so viel Unterschied machen. Auch diese eine Minute, die ich mir vielleicht jeden Tag nehmen könnte, um zu beten, die ist doch nicht so schlimm. In dieser einen Minute kann ich doch so viel anderes auch machen. Wenn wir diese Annahmen ernst nehmen, dann kommen wir nicht daran vorbei zu fragen, was heißt denn eigentlich wirkliches Leben? Ist das wirkliches Leben, wenn du einfach nur Wünschen und Träumen hinterher eilst, die diese Welt hat? Ist das wirkliches Leben? Ich bin der Überzeugung, diese Frage, die kann uns die Welt nicht zufriedenstellend beantworten. Natürlich ist in der Welt bekannt, dass die Zeit in unserem Leben verstreicht. Sie kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Aber die Erfüllung im Leben, die begrenzt sich auf das irdische Dasein. Die Welt sagt, du musst jetzt in den Urlaub fahren. Eine Woche später kannst du das vielleicht gar nicht mehr. Oder du musst jenes erleben, dieses Wagnis eingehen. Wenn du das jetzt nicht machst, dann wirst du das nie wieder machen. Ja, und die Welt hat recht damit. Das ist so. Diese Gelegenheit, die wird verstreichen, an dir vorbeigehen und du wirst dann zu nicht wieder dazukommen. Versteht mich nicht falsch an dieser Stelle, das Leben, es ist wunderbar. Es kann wunderbar sein und ich darf es genießen. Ich liebe es, die schönen Seiten des Lebens zu erfahren und auch zu genießen. Ich brauche es manchmal in den Urlaub zu fahren und es tut mir gut, auch einfach nur zur Ruhe zu kommen, zu entspannen. Und doch gibt das alles meinem Leben keinen Sinn. Das kann es auch gar nicht. Das, was die Welt verspricht, ist blutleer. Wir brauchen diesen Jesus Christus in unserem Leben. Wir brauchen das Zentrum unseres Glaubens. Der Prediger schreibt in Prediger 1, Vers 14, im Alten Testament ist das zu finden. Der Schreiber des Buchs des Predigers drückt das so aus. Ich sah in alles tun, das unter der Sonne geschieht, und siehe, es war alles eitel und ein Haschen nach Wind. Das, was die Welt mir verspricht, was so viel Sinn für mein Leben alles sein könnte, das ist nichts anderes als ein Haschen nach Wind. Wenn wir uns in den Nichtigkeiten verlieren, dann stehen wir am Ende mit leeren Händen da. Den Wind, den können wir nicht einfangen. Und ich will einfach mal eine ganz krasse Behauptung aufstellen. Das ist definitiv nicht der Plan Gottes, dass wir dem Wind hinterher eilen und am Ende mit leeren Händen dastehen. Aber was sollte es denn dann sein? In Johannes 10, Vers 10 und 11 lesen wir, ich, in dem Fall Jesus Christus, bin gekommen, damit sie das Leben haben, und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus Christus will, dass wir das Leben haben. Und das geht eben nur, wenn wir an ihm dranbleiben. Jesus Christus und Gott, unser Vater, sie wollen, dass wir Leben haben. Aber ist das das Leben, das wir nach dem nächsten Urlaub streben? Ist es das Leben, das wir nach dem nächsten Erfolg suchen, nach diesem Wohlstand oder jenem, was uns noch so schön und schimmernd vor Augen steht? Das ist nicht das Leben. Das Leben, worum es geht, ist Jesus Christus allein. Und diesen Christus, den brauchen wir. Er muss unseren Glauben erfüllen und uns vom Hocker reißen. Jesus Christus, er das Leben, er will, dass wir an ihm dranbleiben. Und da ist dieses Bild von dem Weinberg so wunderschön. Eigentlich brauchen wir in unserem Leben nichts mehr erkennen, als dass er der Weinstock ist und wir die Reben. Wir müssen an ihm dranhängen und dann fließt das Leben durch uns hindurch. Wie können wir das machen? Wie können wir an diesem Weinstock dranbleiben? Wie können wir von seinem Leben erfüllt werden? Auch da, ja, eine ganz praktische Antwort, die ich eigentlich schon gegeben habe. Dadurch, dass ich ganz am Anfang Glaube ausgedrückt durch das Gebet dargestellt hatte. Das Gebet ist das zentrale Element unseres Glaubens. Diese eine Säule der Gemeinde, an der jeder persönlich vorbei muss. Ja, klar kann ich sagen, ja, Gebet in der Theorie ist das alles wichtig, das weiß ich. Aber was bringt das, wenn du das nur in der Theorie weißt? Gebet muss praktisch erlebt werden. Und wie können wir Gebet erleben? Kannst du beten? Nun bin ich ja nicht auf der Straße zum Evangelisieren, sondern ich sitze hier oder stehe vor einer Gemeinde, die im Glauben steht. Eine Gemeinde, die ihre Glaubenserfahrung gemacht hat. Jeder Einzelne von euch hat Erlebnisse in seinem Leben mit Gott und auch im Gebet. Gebet ist mehr als nur ein paar Worte, die ich schön formuliert irgendwie versuche auszudrücken, sodass die Leute nicht komisch schauen, wenn ich mein Gebet abschließe mit einem Amen. Gebet ist mehr. Traust du dich, das Risiko des Gebets einzugehen? Traust du dich, mit Gott, dem Vater, zu sprechen? Gebet ist das Atmen unserer Seele. Unsere Seele braucht es zu atmen. Kannst du die Luft anhalten? Ja, so ein bisschen geht. Wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin und wir auf der Autobahn oder sonst wo unterwegs sind und durch einen Tunnel fahren, dann haben wir schon seit sehr, sehr langer Zeit, ich glaube schon seit Anfang an, so ein Spielchen, dass wir am Anfang des Tunnels die Luft anhalten. Wer schafft es bis zum Ende des Tunnels? Meine Kindchen, die tricksen da manchmal so ein bisschen, die halten sich den Mund zu und die Nase bleibt offen. Und manchmal sind sie dann ganz begeistert am Ende des Tunnels. Ich hab's geschafft! Ja, genau, also eine gewisse Zeit kriegen wir hin, Luft anzuhalten. Sogar kleine Kinder kriegen das hin. Manchmal ist das spielerisch, mag das ganz nett sein. Aber es geht hier um das Leben. Meine Seele muss atmen. Ebenfalls deine Seele muss atmen. Deine Seele muss Zeit mit Gott verbringen dürfen. Lässt du das zu? Gehst du dieses Risiko ein, dass deine Seele atmen darf? Ich meine, das größere Risiko wäre es, das nicht zu tun. Denn wenn wir all dem keinen Raum in unserem Leben geben, dann stehen wir am Ende des Lebens da, als Leute, die versucht haben, den Wind einzufangen. Und am Ende stehen wir dann mit leeren Händen da. Das darf niemals unser Ziel sein. Das ist nicht das Ziel des Glaubens. Das Ziel des Glaubens ist nicht einfach nur, schöne Veranstaltungen in einer Gemeinde zu machen. Das ist auch nicht, wie wir Gemeinde gestalten können mit Glauben. Denn das ist vielleicht organisatorisch, vielleicht vom Eventmanagement etwas, was man durchaus angehen kann. Man kann Gottesdienste als tolle Events feiern. Man kann begeisternde Leute haben, die da voll Feuer reden, voll Feuer singen und die Leute mitnehmen. Aber wenn da kein Glaube ist, wenn keine echte Begegnung mit Gott stattfindet, dann bleibt es blutleer. Und ja, Jesus Christus möchte uns mit seinem Blut füllen. Er möchte nicht, dass wir am Ende ohne irgendetwas dastehen. In der Bibel heißt es auch, dass Jesus Christus die Seinen kennt. Gerade in diesem Bild des guten Hirten, das ebenfalls sehr gewaltig vor uns steht, ist es er, der die Seinen kennt. Die Seinen kennen seine Stimme und er kennt auch ihre Stimme. Aber wenn ich aufhöre zu beten, wenn das Gebet nur eine Nebensache ist, ein vielleicht irgendwas runtergerattert, gerade so zum Abend hin, das kenne ich von meinen Kindern auch, ja. Das ist ein erster Schritt, den man mit Kindern auch machen darf und sollte. Abendgebete oder Gebete zum Mittag oder zu irgendeinem anderen Essen. Das ist ein erster Schritt. Aber kann ich bei diesem ersten Schritt stehen bleiben? Ich bin der Überzeugung, wir müssen weitergehen. Unser Glaube muss tiefer wachsen. Unser Glaube muss gefüllt werden mit Jesus Christus. Und gerade wenn man das in einer Gemeinde merkt und abspürt, dann gestalten wir Gemeinde auf eine Art und Weise, wie sie einladend ist. Da, wo die Menschen merken, hey, da sind so viele andere, bei denen tut sich was im Glauben. Die erleben Gott in den Gottesdiensten zum einen, zum anderen bei dir persönlich zu Hause. Da, wo niemand hinschaut. Auch da muss Glaube sein. Und so brauchen wir diese zwei Standbeine. Wir brauchen diesen einen Herrn, auf den wir schauen, in der Gemeinschaft, in den Gottesdiensten, bei Gebetsabenden wie jetzt am Freitag. Herzliche Einladung, sei dabei, bete mit. Beim Gebet am Telefon, eine Möglichkeit, da brauchst du gar nicht mal aus deinem Bett aufstehen. Da kannst du zu Hause mit deinem Schlafanzug ungekämmt, ungewaschen in deinem Bett liegen und beten. Keiner der Menschen um dich herum sieht dich. Aber Gott sieht dein Herz, ob du ihn wahrhaft suchst. Und das andere ist natürlich dein Persönliches. Dieses Persönliche ist von all dem anderen um die Gemeinde herum nicht zu trennen. Weil wenn die Gemeinde einen Weg geht, den du nicht mitgehst, dann fehlt doch was, dann fehlst du. Und du bist einzigartig und einmalig. So viel zu dem Glauben heute. Wir wollen nächste Woche auf das Thema Hoffnung schauen und das auch so ein bisschen gezielt. Wir hatten auch mal kurz überlegt, das Thema Hoffnung, das hängt mit der Verkündigung der Apostel zusammen und auch mit dem Brotbrechen, das hätte ich vorher kurz mal dargestellt. Brotbrechen, das werden wir am 2.3., da werden wir Abendmahl feiern, ob das nicht sinnvoll wäre, das damit zusammenzulegen. Aber ich glaube, wir brauchen auch Hoffnung am 23.2., wenn wir in Deutschland wählen gehen. Die Bundestagswahlen stehen an und wir brauchen Hoffnung. Wir brauchen Hoffnung für unser Land, aber das reicht alleine nicht aus. Wir brauchen Hoffnung im Glauben. Dass da, wo die Menschen Bockmist bauen, Gott daraus etwas Gutes entstehen lassen kann. Diese Hoffnung brauchen wir dringend. Deswegen habe ich mich einfach auch so ein bisschen dazu entschlossen, das beim 23. zu belassen, die Hoffnung auch dort mit zu verbinden. Herzliche Einladung, dann nächste Woche mit dabei zu sein. Gemeinde gestalten mit Hoffnung. Mit dem, was Gott dir alles auf dein Herz legt. Denn verkündet wird von hier vorne und verkünden tust auch du mit deinem Leben. An dieser Stelle ein Amen. Und als nächstes wollen wir unserem Glauben auch Ausdruck verleihen. Das tun wir auch dadurch, dass wir beten. Das habe ich ja vorher schon erwähnt. Und wir tun das auch zentral dadurch, dass wir diese Grundfesten unseres Glaubens uns immer wieder vor Augen führen. Gebet ist nicht einfach nur irgendwie welche Worte. Manchmal dürfen sie sehr wiederholend in Erinnerung bringend sein. Und ein wunderbares Gebet, das wir als Gemeinde immer wieder beten dürfen, ist das Glaubensbekenntnis. Das Glaubensbekenntnis, das machen wir relativ selten bei uns hier in der FEG in Halle Westfalen. Aber es ist zentrales Element unseres Glaubens, weil hier gesagt wird, uns aufgezeigt wird. Wir sprechen das in unsere Seele hinein. Woran glaubst du? Und ich lade euch ein, dass wir das gemeinsam sprechen und beten. Und der Text dazu, den haben wir auch. Ja, sehr gut. Dann brauchen wir das nicht ganz auswendig können. Das fällt dem einen oder anderen tatsächlich schwer. Besonders, da es nicht so aktives Element bei uns ist. Aber hier so zentral doch auch. Ich lade dich ein, dazu aufzustehen und das mit mir zu beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt,
gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen.
Ja, wir sind am Ende des Gottesdienstes angelangt, wenn ich nicht noch irgendwie was vergessen habe. Nein? Sehr gut. Und wir dürfen vor diesen König treten. Wie machst du das, wenn du vor den König trittst? Wie machst du das ganz privat zu Hause? Das ist eine grundlegende Frage, die du dir in deiner Gebetspraxis stellen darfst. Machst du das mit Worten, die du formulierst? Machst du das mit Worten in deinem Herzen? Machst du das stehend mit erhobenen Händen? Machst du das kniend vor seinem Kreuz? Wie auch immer dir das auf dem Herzen liegt, das ist noch ein Gedanke, der mir gerade noch wichtig geworden ist, lass dich nicht abhalten, das so zu tun. Lass dich auch nicht abhalten, in einer Gemeinschaft das so zu tun. Jesus Christus ist gestorben, hat unsere Schuld hinfortgenommen. Ja, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und er hat unsere Scham hinfortgenommen. Wir brauchen uns nicht schämen dafür, wie wir unserem Glauben Ausdruck finden lassen. Wir dürfen zu diesem Gott kommen. Wir dürfen ihn anbeten. Wir dürfen unsere Hände ausstrecken zu ihm, ihn preisen und loben mit unserem Herzen, ganz still. Mit lauten Worten, mit einem Halleluja auf unseren Knien oder wie auch immer Gott uns das gerade aufs Herz legt. Ich möchte zum Abschluss des Gottesdienstes beten und weil ich danach den Segen ausspreche, lade ich dich ein, schon mal aufzustehen, auch für das Gebet. Und genau. Herr, ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen. Du Schöpfer des Universums, Schöpfer dieser Welt, der du gesandt hast, deinen Sohn Jesus Christus, der für uns gestorben ist. Ich danke dir dafür, dass wir glauben dürfen. Und dieser Glaube, er ist mehr als nur irgendein Gedanke, dem wir hinterher eilen. Du bist es, du, der das Zentrum des Universums und das Zentrum unseres Glaubens ist. Auf dich schauen wir. Ich danke dir dafür, dass wir zu dir kommen können, so wie wir sind. Herr, und hilf du uns, diesen Mut zu fassen, immer wieder im Gebet zu dir zu kommen. Im Privaten, aber noch viel mehr auch als Gemeinde, damit wir erkennen, das ist der Ort, an dem ich Glauben leben darf. Danke, dass du Gemeinde schenkst. Danke, dass wir hier gemeinsam wachsen dürfen und du im Zentrum stehst. Und wir danken dir auch für den Segen, den du über uns ausgiehst. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und schenke dir seinen Frieden. Amen. Euch eine gute Woche und Gottes Segen. Ich freue mich, euch zu sehen, zu hören beim Gebet am Telefon oder zu sehen beim Gebetsabend oder wo auch immer oder nächste Woche.